Ja, jetzt möchte ich uns erst einmal Gottes Wort vorlesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 40 bis 45. Dort hat Markus Folgendes aufgeschrieben. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn daraufhin sofort weg. Mit aller Entschiedenheit ermahnte er ihn: Hüte dich, mit jemandem darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring für deine Reinigung das Opfer dar, das Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Der Mann ging weg. Doch er fing sofort an, überall zu erzählen, wie er geheilt worden war. Bald war die Sache so bekannt, dass Jesus in keine Stadt mehr gehen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Er hielt sich daher außerhalb der Ortschaften in unbewohnten Gegenden auf, aber auch dort kamen die Leute von überall her zu ihm. Soweit mal Gottes Wort für diesen Sonntag. In Vers 40, gleich am Anfang von unserem Abschnitt, haben wir von einem Mann gelesen gerade, und da heißt es, ein Aussätziger kam zu Jesus. Jeder, der schon von klein auf, vielleicht in einer solchen Gemeinde hier groß geworden ist, hat das schon mal in der Kinderstunde so sonntags im Kindergottesdienst gehört. Und wir selbst haben es bestimmt auch schon hunderte Male vielleicht gelesen in der Bibel. Der Apostel Lukas, der ja Arzt von Beruf war, ergänzt in seinem Evangelium zu diesem Abschnitt Folgendes, nämlich, wenn wir es lesen, die Krankheit, die dieser Mann hatte, war schon weit fortgeschritten. Aussatz, Lepra, was ist das eigentlich für eine Krankheit? Wenn du es noch nicht weißt und einen PC hast, solltest du heute Nachmittag unbedingt mal bei Google eingeben, Lepra oder Aussatz, und dann gehst du auf Bilder. Man kann ja auch Bilder gucken zu den Themen, die man gewählt hat. Und wenn du diese Bilder siehst, dann wirst du merken, dass die Krankheit Aussatz wirklich eine schreckliche Krankheit ist. Wenn du die Bilder siehst und bleibst unberührt, dann stimmt irgendetwas mit deinem Herzen nicht mehr. Weil wenn du diese Gesichter siehst und die Körper, wie diese Menschen aussehen, die sehen nicht mehr aus wie ein Mensch, sondern die sehen fast monsterhaft aus. Die Finger sind zum größten Teil ab, wenn die Krankheit fortgeschritten ist. Das Gesicht ist völlig entstellt. Der ganze Körper ist voll brauner oder roter Flecken. Das Gewebe und die Gliedmaßen, die sterben ab. Man verliert das Gefühl für Kälte, Wärme und Schmerz, weil die Nervenenden nämlich alle zerstört sind. Und später, wenn die Krankheit richtig fortgeschritten ist, kommt noch Muskelschwäche und Lähmung dazu. Und was das Schlimmste zur Zeit von Jesus war, die Krankheit war unheilbar. Das kommt ungefähr dem gleich wie heute HIV oder wie manche Krebskrankheiten, wo der Arzt sagt, da ist jetzt gar nichts mehr dran zu machen, gibt keinen Rückwärtsgang mehr. Was waren eigentlich die Folgen der Krankheit für die Betroffenen? Um andere zu schützen vor der Krankheit, mussten sich die Infizierten absondern, und das kennt ihr ja. Sie mussten weg von ihrem Arbeitsplatz, weg von ihrer Familie, weg von ihren Freunden, weg von der Gemeinde. Und stell dir das jetzt einfach mal vor in deinem Leben, dass das so wäre. Demnächst, wenn diese Krankheit bei dir festgestellt würde, ab diesem Moment ist dein Leben nicht mehr das Leben, was du vorher gelebt hast. Weil die Krankheit halt so ansteckend ist, musst du deine Familie verlassen. Vielleicht hast du Kinder, vielleicht bist du glücklich verheiratet, aber damit die anderen die Krankheit nicht kriegen, darfst du nicht mehr bei deiner Familie leben. Und deinen geliebten Arbeitsplatz, wo du vielleicht sogar gerne hingehst, was ich hoffe, da darfst du auch nicht mehr hin. Du darfst einfach nichts mehr. Du darfst noch nicht mal sonntags im Gottesdienst gehen. Ich glaube, das wäre schon eine ziemlich heftige Sache, wenn uns so etwas begegnen würde. Diese Menschen wurden zu, wie man das heute im Neudeutsch sagt, zu No-Names. Wisst ihr, was das heißt? No-Names sind die Leute, die haben keinen Namen mehr. Sie sind ein Nichts geworden. Sie haben alles verloren. Ihre Würde haben sie verloren. Ihre Freunde verloren, ihre Familie, ihr Einkommen, alles. Ist alles weg. Und jedem, dem sie begegneten, mussten sie zurufen, unrein, unrein, damit du ja weit genug wegbliebst von dem Menschen. Man musste ungefähr 100 Meter Abstand von einem Leprakranken halten, der sich einem nähert. Ich weiß nicht, gibt es von uns hier einige unter uns, die Fußballfans sind? Wer gehört denn hier zu den Fußballfans heute Morgen? Bekennt mal Farbe hier. Haben wir nur so wenig? Oh, die sind ja so schüchtern. Ich dachte immer so, die Fußballleute sind immer so, die so zack und dann gehen die Arme hoch. Ja? Ich hätte jetzt sagen, vielleicht müssen, wer ist Fan von Bayern München? Vielleicht wären dann mehr Hände hochgegangen. Ja? Auf jeden Fall, ein Fußballplatz ist wie lang? Wie lang ist ein Fußballplatz? 100 Meter, ganz genau. Jetzt wisst ihr auch, wie viel Abstand man halten muss. Nämlich, du stehst am einen Ende und der andere am anderen, 100 Meter Abstand. Das ist ein Riesenabstand. Eine liebevolle Zuwendung, geschweige denn eine Umarmung, wäre hier undenkbar gewesen. Das geht nicht. Und denkt ja nicht, dass Leprakranken nicht auch mal gerne im Arm genommen werden wollen. Und dass die keine Gefühle mehr haben. Das ist ja nicht alles abgestorben bei diesen Menschen. Dementsprechend fühlte man mit solch einer Krankheit extrem schlecht. Das Leben war zerstört. Es war kein Leben mehr, sondern ein Vegetieren, ein stilles Sterben, körperlich und auch seelisch. Man war sozial isoliert, man wurde von Almosen, nicht von Hartz IV abhängig, sondern von der Bettelei. Das war also die Not von dem Mann, der hier zu Jesus gekommen ist. Und vielleicht bist du heute Morgen hierher gekommen, aber du hast kein Lepra. Gott sei Dank nicht, sonst wärst du nämlich wahrscheinlich nicht hier. Und Gott sei Dank sind wir nicht von dieser schrecklichen Krankheit befallen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es in deinem Leben keine Not gibt. Vielleicht hast du seelische Not in deinem Herzen heute Morgen mitgebracht. Wie viele Konflikte gibt es in Ehen zwischen Eltern und Kindern? Auf der Arbeitsstelle. Es gibt so viele Probleme auf dieser Welt. Und in der Beratungsarbeit, die ich mache, ich komme ja mit vielen Menschen in Berührung, dass ich das Beratungsarbeit mache, Seelsorgearbeit, da begegnen einem Lebensgeschichten, ihr Lieben, da kann man nur wirklich mit dem Kopf wackeln. Menschen wie du und ich, wo du äußerlich sagst, da ist doch gar nichts, doch alles wunderbar. Gell? Sieht doch gut aus, fährt ein klasse Auto, hat ein tolles Haus, fährt für wie viel 1.000 Euro im Jahr im Urlaub, alles bestens, aber hinten dran stimmt die Sache nicht. Vielleicht schleppst du auch ein Riesenpaket von alten Verletzungen mit dir. Vielleicht bist du gerade in großer Traurigkeit, weil du einen Verlust verarbeiten musst. Vielleicht fühlst du dich auch isoliert und einsam. Das kann man übrigens auch in einer Gemeinde sich so fühlen. Vielleicht kämpfst du gerade mit Selbstzweifel oder Depressionen, weil deine Strickmuster, die du hast, irgendwelche Strickmuster, du nicht in den Griff bekommst. Niemand außer dir weiß ganz genau eigentlich, was für eine Not du mit hier heute Morgen hergebracht hast. Und jetzt kommt die Frage, was machen wir denn eigentlich mit dieser Not? Der Leprakranke, der nichts mehr vom Leben zu erwarten hatte, der völlig am Ende war, tut nun einen wichtigen Schritt. Und zwar heißt es hier ganz einfach, einmal kam ein Aussätziger zu Jesus. Er kam einfach zu Jesus mitsamt seiner riesigen Not. Er passte den richtigen Moment ab, nämlich als Jesus die Bergpredigt gehalten hat, so hat es Matthäus ergänzt, kam Jesus vom Berg runter und da hat den richtigen Moment abgepasst und da hat er sich Jesus geschnappt. Meine Beobachtung ist, dass viele Christen viel zu lange warten, bis sie mit einer Not im Gebet mal zu Jesus kommen. Oft schleppen wir unsere Nöte ganz extrem lange mit uns selbst herum. Und oft, wenn ich Gespräche habe, ich denke da mal an ein Ehepaar, das bei mir war, die haben große Eheprobleme, waren Christen, riesige Eheprobleme, sage ich zu ihnen, wann habt ihr eigentlich das letzte Mal mit Jesus über eure Not geredet? Als Ehepaar mal zu Jesus gegangen? Ja, Matthias, da haben wir gar keine Zeit dafür. Weil da muss der Hühnerstall gebaut werden und dann muss auf der Arbeit noch so viel erledigt werden. Das sind die Termine. Ja, da haben wir gar keine Zeit. Gell? Da war noch das Familienfest und da war noch dieses und das und dieses noch. Und irgendwann, wenn man dann mal Zeit hat, ganz am Schluss, dann kommt Jesus an die Reihe. Was hindert dich eigentlich, mit deiner Not zu Jesus zu kommen? Früher sagte meine Mutter immer zu mir, ach, die kleinen Dinge, weißt du so, ne, man muss nicht alle Sorgen Gott in den Schoß legen, ja? Weil du nervst ihn vielleicht nur damit. Ja? Aber das ist genau der Punkt. Und so denken wir oft auch. Ach ja, meine kleine Not, das jedt schon, so wie wir bei uns in der Eifel sagen. Ne? Wenn du einen Eifeler fragst, wie jedet, dann sagt der Eifeler, ah ja, et jedt. Und wenn es nicht geht, was geht dann? Dann heißt es, et muss. Und wisst ihr, was et muss heißt? Et muss heißt, wir beißen die Zähne zusammen und dann geht's weiter. Aber innen drin ist das Problem ja gar nicht gelöst. Und oft ist es so, da ist der Stolz innen drin, vielleicht die Angst in deinem Leben. Vielleicht bist du aber auch als Christ noch zu stark, um endlich einmal schwach zu werden bei Jesus. So war es auch in meinem Leben oft. Ich bin viel zu stark, ich muss mich durchbeißen. Ich komme aus einem geschiedenen Elternhaus, da habe ich gelernt, nicht lange rumjammern, Zähne zusammen und durch. Und das ist vielleicht genau unser Problem, dass wir nicht zu Jesus kommen, weil wir noch zu stark sind, anstatt schwach zu werden bei Jesus. Die Evangelien und auch diese Begebenheit hier berichten, dass Jesus für wen gekommen ist? Für die mühseligen und Beladenen. Und wenn du mühselig und beladen bist, dann ist Jesus gerade für dich gekommen. Und für niemand anders. Für deine Sorgen, mit denen du nicht klarkommst. Du musst es niemandem beweisen, dass du stark bist. Jesus zumindest nicht. Als der Leprakranke nun zu Jesus gekommen war, wird uns ein Geschehen geschildert, das zumindest mir sehr nahe gegangen ist. Der Markus, der sein Evangelium sehr kurz und knapp gehalten hat, der berichtet einfach ganz kurz und sachlich, dass der Leprakranke vor Jesus niederkniete und ihn dann etwas gebeten hat. Das ist ganz sachlich. Ne? Er kniet sich nieder, Jesus, mach mal was. Aber der Lukas beschreibt uns, wie das genau aussah. Und das hat mich wirklich berührt. Da heißt es, er warf sich mit dem Gesicht vor ihm nieder und flehte ihn an. Kannst du dir das vorstellen? Denk nochmal daran, der Leprakranke. Alles kaputt, das ganze Gesicht kaputt, die Hände kaputt. Wirklich entstellt. Wenn man Krebskranke manchmal sieht, wenn die dann diese ganzen Medikamente gekriegt haben, vorher ein schönes Gesicht, na danach alles aufgedunsen. Ich weiß nicht, ob du so Menschen schon mal gesehen hast, die so ganz schrecklich von der Krankheit zerfressen sind. Und jetzt stell dir das vor, dieser Mann, der am ganzen Körper diese fortgeschrittene Krankheit hat, der wirft sich jetzt in den Staub vor Jesus und flehte zu Jesus aus tiefstem Herzen. Und wahrscheinlich konnte der am Anfang gar keine richtigen Worte finden. Vielleicht hat er in seiner Not etwas dahergestammelt. Es war ein Betteln um sein Leben. Hast du schon mal um dein Leben gebettelt mal? Weißt du, wie das ist? Als ich am Anfang in St. Vith war, dann war ich 3 Jahre lang sehr krank. Meine Frau, die kann da noch ein Liedchen von singen. Ich hatte eine Pilzinfektion in meinem Körper. Die bekommen zum Beispiel Krebskranke auch. Ich weiß nicht, wo ich sie hergekriegt habe. Dann kriegte ich Antibiotika, da wurde diese Krankheit immer schlimmer. Und heute im Nachhinein weiß ich, wenn ich nicht den richtigen Doktor gefunden wäre, würde ich heute hier nicht mehr predigen, dann wäre ich jetzt zumindest leiblich unter der Erde. Und ich kann euch versichern, wenn du dich mal so fühlst, wenn du nicht mehr 50 Meter weit laufen kannst, weil einfach deine ganzen Kräfte weg sind, wenn du immer Fieber hast und alles, so war das bei mir die ganze Zeit, mit Fieber predigen, mit Fieber rumlaufen, mit den Kindern nicht mehr spielen können, dann kommt das, was hier steht. Dann fängst du an und dann flehst du zu Jesus. Da sagst du, Jesus, mach du irgendwas, weil ohne dich geht das einfach nicht mehr. Es ist ein Betteln bei Jesus um sein Leben. Und ich möchte dir heute Morgen Mut machen, auch du kannst mit all deiner Not, wie groß oder schwer sie auch sein mag, kannst du zu Jesus flehen kommen und sagen, ich krieg das nicht auf die Reihe. Und vielleicht ist deine Not so groß, dass du wie der Aussätzige am Anfang nur stammeln kannst und gar nichts richtig auf die Reihe kriegst mit deinen Worten. Vielleicht liegst du innerlich im Staub deiner Seele und legst die ganze Not, dein ganzes Elend deiner Seele vor Jesus hin. Und heute reden wir ja auch hier von Weltmission. Haben wir heute Morgen gehört. Wurden wir zu ermutigt. Und ich weiß nicht, wie es geht. Wie ich hier so die Straße hier so reingefahren bin, habe ich die ganzen Neubauten so alle gesehen hier in Rheinbach. Und dann denke ich immer so, ja, was wohnen da für Menschen da drin? Was sind das für Menschen? Und ich weiß nur eins jetzt von unserer Arbeit, die wir machen. Es gibt so viele Menschen, die so große Not haben, wie dieser Mann hier. Menschen, die darauf warten, dass ihnen jemand einmal sagen kommt, weißt du, da gibt's jemanden, der heißt Jesus. Und zu dem kannst du deine Not bringen. Wisst ihr, oft ist das so. Und dann denkt ihr, ja, der Matthias, ja, der ist ja der Oberseelsorger vom Dienst von Luxemburg. Ne? Der kann das ja, weil der hat ja Theologie studiert. Aber ich will euch mal so viel sagen, schaut, nein, du kannst das auch, weil das meiste, was ich mache, ist, ich höre einfach den Leuten erstmal zu. Mehr nicht, bin einfach für sie da, für ihre Not. Und oft, wenn ich ihnen Rat gegeben habe, dann sage ich den Leuten, das, was der Mann hier gemacht hat. Komm, wir gehen jetzt mal zu Jesus. Darf ich für dich mal beten? Wisst ihr, was Interessante ist? Dann machst du vielleicht ein Gespräch von 1,5 Stunden, und dann bete ich und mache die Augen wieder auf und da sitzen Menschen vor mir, die weinen. Die haben eben noch ganz sachlich da gesessen, haben sich das alles angehört, den tollen Rat, aber als sie zu Jesus gekommen sind, ist die Not mal rausgekommen. Und da möchte ich euch Mut machen, bringt Menschen zu Jesus und hört ihnen zu, betet mit ihnen, bringt sie hierhin, so wie es mit dem Mann hier auch war. Nachdem der Aussätzige dort im Staub lag und seine Seele wieder etwas zur Ruhe gekommen war, da sprach er aus, was jetzt der tiefste Wunsch seines Herzens war. Was sagt er? Er sagt zu Jesus, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. In dem Satz von dem Aussätzigen stecken 2 wichtige Dinge drin, die er hier gesagt hat. Erstens steckt da drin, er hat Vertrauen in Jesus, dass er ihn heilen kann. Das ist Nummer 1. Aber das Zweite ist, er überlässt es jedoch ganz dem Willen Jesu, ob er dies tun will oder nicht. sehr interessant. Die erste Sache, dieser Mann hatte Vertrauen in Jesus. Und da möchte ich dich fragen, hast du Vertrauen, dass Jesus dir in deiner Not helfen kann? Dass er dich heilen kann, physisch oder auch seelisch? Vielleicht sagst du ja, die Heilungen, das gab es nur früher in der Bibel. Bei mir gibt es das nicht, heute gibt es das nicht mehr. Doch, das gibt es. Ich habe das schon oft erlebt. Ich habe zum Beispiel seit meiner Kindheit Probleme mit meinem Rücken. Ich habe die Scheuermannsche Krankheit gehabt und die Vera, die kennt das schon. Ne? Da stehe ich beim Zähneputzen oder letzten Winter war ich im VW-Bus am Fahren, da habe ich die Vera angerufen und habe gesagt, Vera, du kannst gleich einen Kran holen und mich aus dem Auto heben. Ja? Weil der Rücken war wieder mal fällig. Und ich habe es schon erlebt, dass ich sonntags morgens, so wie jetzt heute hier, vorm Frühstück hat es gemacht und nichts ging mehr. Rien ne va plus. Ende im Gelände. Und dann lege ich mich auf den Rücken, wie ein kleines Baby, weil ich mich nicht mehr rühren kann. Es geht einfach nichts mehr. Es ist wie wenn dann so ein 30.000 Volt Strom hinten durch deinen Rücken von unten nach oben durchgeht. Und dann liege ich auf meinem Rücken und dann habe ich zu Jesus gebetet und gesagt, Herr Jesus, ich kann nur dir vertrauen, weil ich soll gleich predigen. Wie geht denn das jetzt? Und wisst ihr, wie es geht? Genau wie bei dem Aussätzigen. Jesus, wenn du willst, dann kannst du es machen. Ich vertraue dir. Und dann stand ich da und konnte predigen. Es geht. Es ist möglich, dass Gott so etwas macht. Und neben dem, dass es die physische Heilung gibt, gibt es auch die seelische. Als meine Eltern sich scheiden ließen, da brach für mich eine Welt zusammen. Ich weiß noch genau, ich war 7 Jahre alt, dann ging die Türe hinten auf, meine Mutter hatte die Koffer, ich stand so hinterm Schrank, habe da vorgeguckt und meine Mutter ging dann, hat uns verlassen. Und Gott sei Dank bin ich dann als Kind ein Kind Gottes geworden. Und wie oft habe ich zu Jesus diese Not gebracht und ihm vertraut, dass er in dieser Not helfen kann. Und Jesus hat geholfen, und zwar mir selbst in meinem kaputten Herzen, dass Dinge wieder heile wurden. Und in meiner Herkunftsfamilie hat er auch geholfen. Und es hat Versöhnung stattgefunden und die ganze Familie ist heute Kinder Gottes. Sie folgen alle Jesus nach. Das ist wirklich ein Wunder. Ich durfte das verlorene Herz meiner Schwester wiederbekommen. Heute haben wir eine super Beziehung und auch da, wo meine Seele verbogen und verletzt war, hat Jesus nicht auf einmal, aber nach und nach Heilung reingebracht. Da waren Dinge in meinem Leben wie Angst vor Ablehnung, meine Sucht nach Anerkennung, die riesige Menschenfurcht, die ich hatte, oder Jähzorn, Vera weiß es noch, der letzte Jähzornsanfall war, dann hinten die Türe zum Garten, also jetzt nicht, wo wir jetzt wohnen, sondern mehr früher dann, dann habe ich die Tür zugeschmissen, da war die Glasscheibe draußen. Ja, ich sag's einfach mal ganz ehrlich, so wie es ist. Davon hat Jesus mich befreit, geheilt in meinem Herzen, von dieser Frustrationsaggression, die in mir drin war immer. Meine Unfähigkeit, zu Hause ein guter Leiter in der Familie und Ehe zu sein. Ich habe es ja nie vernünftig kennengelernt. Meinen Pessimismus, da heilt Jesus immer noch dran. Ne, Vera, ja? Ja, schaut mal, müsst mal ihr Gesicht mal gucken, gell? Meine Verlassenheitsängste, die ich früher immer hatte. Und viele andere Verletzungen. Ich erzähle euch das mal so offen, einfach damit ihr seht, Jesus kann in ein Leben hinein seine Heilung bringen. Und als mein Vater zum Beispiel nach seinem Schlaganfall, nach 4 Tagen, wir halb tot in der Wohnung gefunden haben, was habe ich da gemacht wieder? Genau das Gleiche wieder. Ich weiß noch, die Polizisten sagen, kommen Sie bitte rein. Es stank erbärmlich nach Urin und Kot in der Wohnung. Es war schrecklich. Und mein Vater lag in der Küche auf dem Boden in der Ecke, fast mausetot. Und was habe ich gemacht? Wieder genau das Gleiche wie der Mann hier. Mit meiner Not habe ich nicht jetzt überlegt, was musst du machen. Natürlich habe ich auch überlegt, aber das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich bin zu meinem Vater gegangen, habe mich hingekniet vor dem Polizisten und habe die Hand genommen und da haben wir zusammen gebetet und die ganze Not zu Jesus rausgeschrien. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Gott hat ein Wunder getan. Mein Vater lebt noch heute. Gott sei Dank. Der Herr hat gehört und gerettet, wie hier in der Bibel, wie es hier geschrieben steht. Also, wir haben gehört, das Vertrauen, das lohnt sich. Vertrau auf Jesus mit deiner Not und er hilft dir, so wie du es hier in der Bibel auch gelesen hast. Wir haben aber auch das Zweite erlebt, was dieser Mann sagt. Der Mann sagt einerseits, Jesus, ich vertraue dir, du kannst mich retten. Aber er sagt auch auf der anderen Seite, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und wisst ihr was? Dieses, wenn du willst, das gehört auch dazu. Gott ist souverän. Wir können Gott nicht in eine Schublade packen. Und das haben wir auch erlebt. Als die Schwester von meiner Frau an Krebs erkrankte, das war genau, als meine Frau schwanger war mit unserer Rahel. Sie an Krebs erkrankt und hat 13 Jahre lang Krebs gehabt. Und wir haben oft zu Jesus gerufen und gesagt, Jesus, willst du die Jutta heilen? Und sie selbst hat es auch getan. Aber Jesus hat gesagt, nein, ich will das nicht. Ich will, dass sie zu mir kommt, dass sie heimgeht. Und dann nach 13 Jahren Krebs, sie hat gerade ihren 40. Geburtstag gefeiert, da war es dann eben so, dass sie heimgegangen ist zum Vater im Himmel. Mit 41 Jahren ist sie gestorben am 18. August. Da mussten wir uns dem souveränen Willen Gottes unterordnen und trotzdem durften wir erleben, und das möchte ich euch auch sagen, dass im Leben und im Sterben Jesus dich rettet. Weil wenn ich euch erzählen würde, da könnte ich noch eine ganze Predigt drüber halten, wie Jesus es geführt hat, als meine Schwägerin gestorben ist, da ist ein Wunder neben dem anderen passiert. Und ich weiß noch, wie ich der Pflegerin gesagt habe im Hospiz, hören Sie mal, Gott ist hier immer noch anwesend. Da hat die Frau mir fast eine Ohrfeige für gegeben, dass ich das gesagt habe. Aber genauso ist es gewesen. Ihr dürft es mir jetzt einfach mal so abnehmen. Also, was wir hier sehen ist, der Aussätzige spricht sein Vertrauen aus, aber er überlässt es dem souveränen Willen Gottes, was jetzt Jesus macht. Als nun der Aussätzige so im Staub vor Jesus lag, da heißt es hier in unserem Abschnitt, dass Jesus Mitleid mit ihm hatte. Ja, was war das auch für ein Bild, so ein ausgemergelter Körper, dieses Häufchen Elend, der da vor Jesus im Staub lag. Und Mitleid bedeutet jetzt, dass Jesus mitgefühlt hat in der Situation. Da ist jemand, der nicht einfach kalt zur Kenntnis nimmt, dass du ein Problem hast. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben so gut wie kein Mitleid in ihrem Leben erfahren. Da wurden die persönlichen Nöte permanent übergangen. Gefühle der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit und so weiter. Und so war es auch in meinem Leben. Vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht richtig, was Mitleid ist. Ich weiß noch, ich hatte, bevor ich Vera kennenlernte, mal eine Freundin. Da meinte ich auch, dass ich die mal heiraten würde. Ja, und dann weiß ich noch, dann kam ich aus dem Praktikum und die Freundin hat nach 3 Jahren gesagt, jetzt ist Schluss, Matthias. Tschüss, auf Wiederhören. Naja, und wenn ihr hier so die jungen Leute guckt hier vorne, ne, die noch so verliebt sind, ja, die sagen, Mann, ist das toll, so eine schöne Freundin zu haben und so einen coolen Freund. Ja, wenn du dann so 3 Jahre befreundet bist und dann ist auf einmal Schluss, wenn ich die jetzt fragen würde, wie findest du das? Ja, das findet niemand, findet das klasse. Und wisst ihr, was mein Vater dann gesagt hat? Und das ist kein gutes Beispiel für Mitleid. Dann sagte mein Vater einfach, weißt du, Matthias, alle Frauen gehören in einen Sack. Und wenn man draufhaut, trifft man immer die Richtige. Das war das Mitleid, das ich bekommen habe, als das passiert ist. Vielleicht, ich verstehe dir, was ich damit sagen will, oft bekommen wir kein wirkliches Mitleid in unserem Leben. Wir sehnen uns danach, dass jemand mal uns versteht, dass er weiß, wie es mir geht. Oder wie oft habt ihr schon den Spruch gehört, ja, nun mal Kopf hoch, ja, es gibt immerhin Schlimmeres im Leben als das. Den Satz habt ihr bestimmt auch schon oft gehört. Schaut, und das habe ich euch nicht erzählt, damit wir nur einen schönen Lacher hatten, sondern einfach deswegen, weil Jesus anders ist als Menschen und er hat Mitleid mit dir. Er fühlt mit. Es tut ihm weh im Herzen, wenn es dir auch weh tut. Er nimmt nicht emotionslos wie ein Roboter zur Kenntnis, dass du ein Problem hast. Und das unterscheidet Jesus Christus von allen irdischen Erfahrungen, die du je in deinem Leben gemacht hast. Bei Jesus wirst du zu 100% ernst genommen. Und nun ist es bei Jesus so, das Mitleid zeigt sich jetzt konkret bei Jesus. Jesus ist nie einer, der nur redet oder irgendwie nur tolle Gefühle hat, sondern das Mitleid äußert sich jetzt auch. Denn er tat etwas, was eigentlich streng verboten war in unserem Bibelabschnitt hier in der Geschichte. Er durchbrach jede religiöse Barriere, jede religiöse Vorschrift des Gesetzes. Und was machte er nämlich? Als der Aussätzige vor ihm Dreck lag, dann machte er etwas, nämlich er berührte den Aussätzigen. Aber bitte nicht wie bei E.T. Kennt ihr noch die Fernsehsendung E.T. so, ja? So, wenn der E.T. dann so mal so mit dem Finger, ja, so ganz vorsichtig mal guckt, so, ja? Wollen wir mal gucken, so wie es sich anfühlt. Das hat Jesus nicht gemacht. Er berührte den Aussätzigen. Einen Aussätzigen hätten wir wahrscheinlich nie angefasst. Aber er berührte ihn. Und ich denke sogar, dass er ihn umarmt hat. Stell dir das mal vor, wie das ist. Ich habe das schon erlebt, so im Sommer, so, bei uns gibt es ja Landwirte, gell? Klingelt ein Landwirt bei uns so, so ein Muskelshirt an und du denkst so, oh, hat der einen Geruch. Das duftet ja nicht nur nach Kuhstall, sondern einfach nach Mangel an Deo. Und du merkst so, ja, der möchte mal in den Arm genommen werden, ja? Hast du das schon mal gemacht? Ihr müsst es mal ausprobieren. Und wisst ihr was? Das ist im Prinzip genau dasselbe wie hier. Der Aussätzige, der war nicht schön. Guckt sie euch mal an, dann seht ihr es. Und Jesus, sein Mitleid zeigt sich, indem er ihn anfasst. Den hat jahrelang keiner mehr angefasst. Er durfte ja nicht angefasst werden. Wisst ihr, was da passiert ist? Da hat Jesus nicht nur den Körper geheilt, sondern auch die Seele geheilt. Weißt du, wie das ist, wenn dich keiner mehr anfassen darf, wenn du nie mehr eine Berührung bekommst? Und jetzt berührt er ihn. Und in diesem Moment wurde der Mann tief in seinem Herzen berührt. Die ganze soziale Isolation war durchbrochen. Die Einsamkeit war mal weg. Wie ist es mit dir eigentlich? Darf Jesus dich berühren in deiner Seele mit seinem Erbarmen? Wisst ihr, dass wir oft als Westeuropäer so eisekalt geworden sind? Wir haben schöne Mauern um unsere Herzen rumgebaut. Und oft sagt Jesus, darf ich dich mal berühren mit meinem Mitleid, mit meinem Erbarmen? Möchtest du noch mal der kleine Junge und das kleine Mädchen sein, das mal sagt, ja Jesus, berühre mich bitte, selbst wenn dir mal die Tränen dabei kommen. Darf Jesus das noch machen? Ich möchte dich einladen, dass du Jesus Mitleid zulässt in deinem Leben, damit er dich berühren kann, damit er deinen Selbsthass wegnehmen kann, die Dinge, die bei dir kaputt sind in deinem Herzen, endlich mal heilen kann. Als Jesus den Aussätzigen nun berührt hatte, wurde der Mann im selben Moment gesund. Er wurde physisch geheilt, aber emotional auch, so wie ich es gerade gesagt habe. Und das muss ein unglaublich tiefgreifender Moment gewesen sein, als der Mann sich angeguckt hat und geguckt hat und gesehen hat, jetzt ist alles heile hier innen drin und außenrum. Und so kommt es dann, dass der Mann, wie wir hier in der Bibel lesen, dass dieser Mann, weil er von der Barmherzigkeit, von der Liebe so berührt war, dass dieser Mann wirklich überfließend war in seinem Herzen. Das hat richtig gesprudelt, wie so ein Brunnen. Da war eine unbeschreibliche große Freude in seinem Herzen. Er floss wirklich über. Der Aussätzige ging los und erzählte überall, was in seinem Leben geschehen war. Und da kann ich nur bestätigen, dass diese Freude wirklich in dein Herz kommt. Und sie kommt in einer Tiefe, wenn Jesus dich berührt hat, die du vorher noch nie gekannt hast in deinem Leben. Und um an dieser Stelle nochmal den Blick nach draußen zu werfen. Wisst ihr, es gibt so viele Menschen hier in Europa, die sind reich. Es glitzert an Weihnachten ohne Ende. Wir haben Licht ohne Ende, elektronisches Licht. Wir haben alles, was wir brauchen. PCs, iPads, iPhones. Wir haben alles, was wir brauchen. Aber es gibt so viele Menschen, bei denen ist es nicht Licht im Leben, bei denen ist es dunkel. Und die brauchen das. Die brauchen Menschen wie dich, die Kinder Gottes sind, die von Jesus berührt worden sind, von seinem unendlichen Erbarmen, damit wir so werden wie dieser Aussätzige, der dann überfließt und sagt, Jesus, ich habe so eine Freude in meinem Herzen, weil du mich berührt hast und jetzt will ich davon etwas weitergeben. Ich möchte dich zum Schluss nochmal auffordern, komm mit deiner Not zu Jesus, wie schwer oder kompliziert sie auch sein mag. Öffne dein Herz, damit sein Mitleid dich berühren darf. Flehe Jesus an mit jeder Not, damit er dich körperlich oder seelisch oder emotional heilen kann. Und dann gehe hin und teile diese Freude, die du an Jesus hast, mit den Menschen in deinem Umfeld, wo Jesus dich hingestellt hat. Amen.